Norwegische See. Kontinentalrand.
Scheiße,
stöhnte Stone. Das ist ein Blowout. Im Kontrollraum der Sonne starrten alle fasziniert auf den Monitor. Die Hölle schien tief unten ausgebrochen zu sein. Bormann sagte ins Mikrofon, »Wir müssen hier weg! Kommando an Brücke! Volle Fahrt!« Lund drehte sich um und rannte aus dem Raum. Johansson zögerte, dann lief er ihr hinterher. Andere folgten. Hektik brach aus. Plötzlich schien jeder an Bord auf den Beinen zu sein. Er schlitterte auf das Arbeitsdeck, wo Matrosen und Techniker unter Lunds Kommando Kühltanks heranwuchteten. Das Windenkabel über dem Galgen erzitterte, als die Sonne plötzlich Fahrt aufnahm. Lund sah ihn und kam zu ihm gelaufen.
»Was war das?« rief Johansson. »Wir sind auf eine Blase gestoßen. Komm!«
Sie zog ihn zur Reling. Quistendahl, Stone und Bormann gesellten sich zu ihnen. Zwei der Statoil-Techniker waren an den abschüssigen Rand des Hecks getreten, direkt unter den Galgen und sahen neugierig hinaus. Bormann warf einen Blick auf das straff gespannte Kabel.
»Was macht er denn da?«
zischte er.
»Warum stoppt der Idiot die Winde nicht?«
Er ließ die Reling los und lief zurück ins Innere. Im selben Moment begann das Meer wild zu schäumen. Große, weiße Brocken brachen durch die Wasseroberfläche. Die Sonne fuhr jetzt mit voller Geschwindigkeit. Klirrend spannte sich die Zugleine des Greifers. Jemand lief über das Deck auf den Galgen zu und fuchtelte mit den Armen.
»Weg da!«
schrie er die Statoil-Leute unter dem Galgen an.
»Haut ab!«
Johansson erkannte ihn. Es war der Schäferhund, wie ihn die Crew nannte, der erste Offizier. Quistendahl drehte sich um. Auch er machte den Männern Zeichen. Dann geschah alles gleichzeitig. Mit einem Mal waren sie inmitten eines brausenden und zischenden Geysirs. Johansson sah die Umrisse des Greifers dicht unter der Wasseroberfläche auftauchen. Unerträglicher Schwefelgestank breitete sich aus. Das Heck der Sonne sackte abwärts. Dann schoss das stählerne Maul schräg aus dem brodelnden Inferno heraus und bewegte sich wie eine überdimensionale Schaukel auf die Bordwand zu. Der hintere der beiden Statoil-Leute sah den Greifer kommen und warf sich zu Boden. Der andere riss entsetzt die Augen auf, machte einen unentschlossenen Schritt zurück und taumelte. Mit einem Satz war der Schäferhund heran und versuchte, ihn zu Boden zu ziehen, aber er war nicht schnell genug. Das tonnenschwere Maul krachte gegen den Mann und schleuderte ihn in hohem Bogen durch die Luft. Er flog mehrere Meter weit, schlitterte über die Planken und blieb auf dem Rücken liegen.
»Oh nein!« keuchte Lund. »Verdammter Mist!«
Sie und Johansson liefen gleichzeitig zu dem reglosen Körper. Der erste Offizier und Mitglieder der Crew waren neben dem Mann auf die Knie gegangen. Der Schäferhund blickte kurz auf.
»Keiner fasst ihn an!«
»Ich will«, begann Lund,
»Arzt holen! Los!«
Lund kaute unruhig an ihren Nägeln. Johansson wusste, wie sehr sie es hasste, zur Untätigkeit verdammt zu sein. Sie trat zu dem schlammtriefenden Greifer, der langsam auspendelte.
»Öffnen!«
rief sie.
»Alles, was noch übrig ist, in die Tanks!«
Johansson sah aufs Wasser. Immer noch stiegen brodelnd und stinkend Blasen aus dem Meer. Allmählich wurden es weniger. Die Sonne gewann rasch Abstand. Die letzten Brocken des hochgeschwemmten Methaneises trieben auf den Wellen und zerfielen. Quietschend öffnete der Greifer sein Maul und entließ zentnerweise Eis und Schlamm. Bormanns Laborleute und die Matrosen hasteten umher und versuchten, so viel Hydrat wie möglich im flüssigen Stickstoff zu versenken. Es dampfte und zischte. Johansson kam sich schrecklich nutzlos vor. Er drehte sich weg, ging hinüber zu Bormann und half ihm, die Brocken einzusammeln. Das Deck war übersät mit kleinen, borstigen Körpern. Einige zuckten und wandten sich und stülpten ihre Rüssel mit den Kiefern hervor. Die meisten schienen den raschen Aufstieg nicht überlebt zu haben. Der plötzliche Wechsel von Temperatur und Umgebungsdruck hatte sie getötet. Johansson hob einen der Brocken auf und betrachtete ihn genauer. Das Eis war von Kanälen durchzogen. Leblose Würmer hingen darin. Er wendete den Brocken hin und her, bis ihn das Knistern und Knacken der zerfallenden Masse daran erinnerte, sie schnellstmöglich unter Verschluss zu bringen. Andere Brocken waren noch stärker durchlöchert. Doch richtig begonnen hatte die Zersetzung offenbar erst unterhalb der Wurmkanäle. Kraterartige Zerstörungen klafften im Eis, teilweise bedeckt von schleimigen Fäden. Was war damit geschehen? Johansson vergaß die Kühlbehälter. Er zerrieb den Schleim zwischen den Fingern. Das Zeug sah aus wie Reste von Bakterienkolonien. Man fand Bakterienmatten auf der Oberfläche von Hydraten, Aber was taten sie so tief im Innern der Eisklumpen? Sekunden später hatte sich der Brocken zersetzt. Er sah sich um. Das Heck war zu einer schlammigen Pfütze geworden. Der Mann, den der Greifer erwischt hatte, war verschwunden. Auch Lund, Quistendahl und Stone hatten das Deck verlassen. Johansson sah Bohrmann ein Stück weiter an der Reling lehnen und ging zu ihm hinüber.
»Was ist da eben passiert?«
Bohrmann fuhr sich über die Augen.
»Wir hatten einen Blowout. Das ist passiert. Der Greifer ist über 20 Meter tief eingebrochen. Von unten kam freies Gas hoch. Haben Sie die riesige Blase auf dem Schirm gesehen?«
»Ja.« »Wie dick ist das Eis an dieser Stelle?«
»Wahr, muss man wohl sagen. 70 bis 80 Meter mindestens.
Dann muss da unten alles in Trümmern liegen.
Offensichtlich. Wir sollten schleunigst herausfinden, ob das ein Einzelfall war.
Sie wollen weitere Proben entnehmen?«
»Natürlich«, knurrte Bohrmann. »Der Unglücksfall vorhin hätte nicht passieren dürfen. Der Mann an der Winde hat den Greifer weiterhin eingeholt bei voller Fahrt. Er hätte die Winde stoppen müssen.«
Er sah Johansson an.
»Ist Ihnen was aufgefallen, als das Gas hochkam?«
»Ich hatte den Eindruck, dass wir wegsackten.«
»Schien mir auch so. Das Gas hat die Oberflächenspannung des Wassers herabgesetzt.«
»Sie meinen, wir hätten sinken können?«
»Schwer zu sagen. Schon mal was vom Hexenloch gehört?«
»Nein.
Vor 10 Jahren fuhr mal einer hinaus und kehrte nicht zurück. Das Letzte, was man über Funk von ihm hörte, war, dass er sich einen Kaffee kochen wollte. Kürzlich hat ein Forschungsschiff das Wrack gefunden, 50 Seemeilen vor der Küste in einer ungewöhnlich tiefen Senke im Nordseeboden. Die Seeleute nennen die Gegend Hexenloch. Das Wrack weist keinerlei Schäden auf und es liegt aufrecht auf dem Grund, als sei es wie ein Stein gesunken, wie etwas, das nicht schwimmen kann.«
»Klingt nach Bermuda-Dreieck.«
»Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Genau das ist die Hypothese. Die einzige, die einer näheren Prüfung standhält.